Radio Sai, Deutschland.
Liebe Hörer von Radio Sai, heute möchten wir Ihnen Mike Herting und seine Sai-Symphonie vorstellen. Bei den Feierlichkeiten zu Sai Babas 90. Geburtstag am 23. November 2015 erlebte die Sai-Symphonie in der Sai Kulwant Hall in Prashanthi Nilayam ihre Welturaufführung. Außerdem Sai Symphony Orchestra und dem Sai Chor beteiligten sich einige der berühmtesten indischen Musiker sowie Solisten aus Afrika an der multikulturellen Aufführung. Unter der Leitung des deutschen Dirigenten Michael Köhler breiteten 125 Musiker und Sänger in der mit 20.000 Festgästen voll besetzten Sai Kulwant Hall einen musikalischen Klangteppich ganz besonderer Art aus. Die Sai-Symphonie des deutschen Komponisten Mike Herting aus Köln wurde für Orchester, Chor und Solisten aus Indien, Afrika und Europa komponiert und ist eine Auftragsarbeit des Sri Satya Sai Central Trusts. In 5 Sätzen erzählt sie von Leben, Lehre und Werk Satya Sai Babas. Bevor wir nun den Komponisten selbst zu Wort kommen lassen, hier noch einige Informationen zu seinem Werdegang. Mike Herting, Jahrgang 1954, erlernte das Klavierspiel als Kind bei seiner Großmutter, die als Stummfilmpianistin gearbeitet hatte. Seit Anfang der 80er Jahre ist er in Deutschland als Pianist, Komponist und Produzent aktiv und gründete die Jazz-Rock-Gruppe Headband. Das musikalische Großprojekt Sketches of Bangalore, das Musiker aus Indien und USA mit der WDR Big Band zusammenführte, bildete den Höhepunkt seiner musikalischen Arbeit des Jahres 2000. Hier verband er westliche Jazzmusik mit der Musiktradition Indiens. Im Jahre 2011 unternahm Herting mit dem Karnataka College of Percussion und dem Bundesjazzorchester im Rahmen des Deutsch-Indischen Jahres eine erfolgreiche Indien-Tournee und gründete das Global Music Orchestra. Diese Formation hat sich zum Ziel gesetzt, über die Kontinente die unterschiedlichsten Kulturen miteinander in neuen Konzepten, Begegnungen und Präsentationsformen zu verbinden. Die Musikausschnitte in dieser Sendung stammen aus dem Konzert vom 23. November 2015 in Prashanthi Nilayam.
Wir sitzen hier im Tonstudio von Mike Herting in Bornheim bei Bonn. Das Studio sieht eher wie ein Wohnzimmer aus, hat Bilder an den Wänden und eine Menge von Teppichen. Eine Kappendecke verbessert die Akustik in diesem Raum. Herr Herting, viele Menschen stellen sich einen Komponisten als jemanden vor, der viel zu Hause am Klavier sitzt und eben komponiert. Aber bei Ihnen scheint das so gar nicht der Fall zu sein. Denn wenn man sich Ihre Arbeiten auf Ihrer Website anschaut, Film, Theater, Hörspiel, Musikproduktionen, Projekte, Tourneen und eben nebenbei auch noch CD-Aufnahmen, dann bekommt man den Eindruck, dass Sie hauptsächlich unterwegs sind. Wie ist es zu dieser Vielfalt Ihrer Arbeit gekommen?
Es ist tatsächlich so, dass ich sehr oft in diesem Raum bin und am Klavier sitze, eigentlich die allermeiste Zeit, weil eben Komponieren mein Hauptanliegen ist so. Aber dadurch, dass ich mich schon seit vielen Jahren mit außereuropäischer Musik beschäftige, hat es sich eben entwickelt, dass ich mit diesen Kulturen eben zusammenarbeite, sitze also zum Beispiel auch hier und arbeite daran und dann dorthin reise. Und das wird wahrgenommen dann, wenn ich reise. Und deswegen glaubt man vielleicht, dass ich immer unterwegs bin. Aber eigentlich ist das Verhältnis so vielleicht 9 Monate im Jahr bin ich hier und arbeite intensiv und 3 bis 4 Monate vielleicht, kann man sagen, bin ich unterwegs, ja.
Besonders haben es Ihnen ja wohl die afrikanischen Rhythmen und die südindische Carnatic-Musik angetan. Letztere haben Sie sogar längere Zeit studiert. Gibt es eine Botschaft, die diese Art von Musik unseren westlichen Hörgewohnheiten bzw. unseren abendländischen Hörverständnis vermitteln kann?
Naja, die Botschaft liegt weniger in der Musik als im Menschen selber, der die Musik hört. Wenn ich mal von mir ausgehe, ist es normalerweise so, wenn ich eine Musik höre aus einem anderen Kulturkreis, die ich noch nie gehört habe, dann erscheint sie mir fremd und ich verstehe sie nicht und ich mag sie manchmal auch nicht. So ging es mir übrigens bei der südindischen Musik am Anfang. Dann aber, wenn man sich nähert dieser Musik, erkennt man auf einmal die ihr innerliegende Schönheit, die eben anders ist als das, was man gewohnt ist. Eigentlich ist es analog auch zu den Menschen. Ganz platt gesagt, wenn man sein Leben lang nur weiße Gesichter gesehen hat und sieht zum ersten Mal in seinem Leben ein schwarzes, dann ist man natürlich verwirrt und kann das nicht richtig einordnen. Wo ist die Schönheit? Was ist das Ideal? Finde ich mich da wieder? Und genauso ist es mit der Musik auch. Wenn man sich dann aber einlässt auf diese Musik, egal welche, mauretanische, indische, afrikanische, dann erkennt man eben die verborgene Schönheit, wie ich sagte, und auch, dass offensichtlich überall auf der Welt die Menschen die Musik brauchen zum Überleben, sonst würden sie sie ja nicht machen. In der Wüste, auf den Bergen, überall. Mit den Mitteln, die gerade da sind. In der Wüste gibt es kaum Holz, also gibt es nur wenig Instrumente. Trotzdem wird sehr kunstvolle Musik da gemacht. Und so ist es überall. Also die geografischen, geologischen und natürlich auch die sozialen Verhältnisse bestimmen dann sozusagen den Klang der Musik. Und irgendeiner der großen Komponisten, ich habe vergessen, wer es war, hat mal gesagt, die Aufgabe des Künstlers ist es, die Schönheit zu verstecken, damit der Zuhörer sie entdecken kann. Und das kann man natürlich in anderen Kulturen wunderbar so durchführen.
Sie gebrauchen manchmal den Begriff Weltmusik für Ihre Arbeit. Können Sie diesen Begriff noch etwas näher erläutern?
Also ich benutze diesen Begriff eigentlich weniger, sondern er wird von außen herangetragen, weil natürlich, das verstehe ich auch gut, man braucht einfach ein Etikett heutzutage. In der Vielfalt der Angebote muss man die Dinge benennen, sonst steht man wie im Supermarkt vor den 30 verschiedenen Arten von Butter und weiß nicht, was man kaufen soll. Aber ob der Begriff jetzt gut oder zutreffend ist, ich weiß es nicht. Für mich stellt es sich eigentlich so dar, dass die Musiker in allen Zeiten immer diejenigen waren, die unter den Ersten waren, die sich zwischen den Kulturen bewegt haben, aus Notwendigkeit, aus Neugier. Und auch diejenigen waren eben, die dann mit anderen Musikern aus anderen Kulturen zusammengearbeitet haben. Insofern ist Weltmusik immer schon da gewesen, wenn man so will. Natürlich vielleicht nicht in dem Ausmaß wie jetzt, dass man also heutzutage die Möglichkeit hat, sehr leicht bis in den hintersten Winkel der Erde zu gelangen und dort Sachen eben zu erfahren, die man vorher nicht gesehen hat. Man muss aber auch sehen, dass, wenn ich mir einen Spielmann vorstelle, in früherer Zeit, was es bestimmt gegeben hat, der, sagen wir mal, aus Mitteleuropa in Richtung Osten gezogen ist und dann, sagen wir mal, irgendwann in Istanbul gelandet ist, vielleicht sogar schon weitergezogen ist oder umgekehrt auch, dann muss man natürlich sehen, dass diese Annäherung sehr langsam war und natürlich Zeit zum sich einlassen auf die Kultur und auch zum Lernen gelassen hat. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als heute mit dem Flugzeug irgendwo hin zu hüpfen und sich wiederzufinden und da reinzugehen. Das ist eine Geschichte, die ich manchmal mit dem Namen Weltmusik als negativ verbinde, dass eben solche Strukturen entstanden sind, zumindest am Anfang dieser Geschichte, die ausbeuterisch tatsächlich waren. Also dass man den Leuten eine Karotte vor die Nase gehalten hat aus irgendwelchen afrikanischen Dörfern, hat gesagt, trommel mal, du wirst berühmt. Und das ist eben sehr oft passiert. Also auch in meiner Umgebung habe ich solche Dinge erlebt. Das hat den Begriff Weltmusik für mich ein bisschen zerstört, leider.
Sie haben aber auch diese Musik nicht dort gelassen, wo sie ist, sondern Sie haben sich ja damit beschäftigt und sie in das, was Sie machen, also in das Komponieren, mit eingebaut.
Ja, genau wie Musiker aller Zeiten, wie ich ja eben schon sagte. Ne? So, dass man eben als Musiker hier das klassische Gebäude, westeuropäische Gebäude hat, vorfindet. Und in meinem Fall ist eben so war, dass ich nach Indien ging und nach Afrika und andere Gebäude, Architekturen sozusagen vorgefunden habe, wie man die physikalische Struktur, die nun mal da ist, der Töne, wie man die behandelt. Wie gesagt, das haben, glaube ich, sehr, sehr viele Leute vor mir gemacht. Und ich bin ein neugieriger Mensch und ich finde das wunderbar. Dazu kommt, dass man eben Meister aus anderen Kulturen trifft und mit denen zusammenarbeiten darf und nicht nur musikalischen Einblick bekommt, sondern auch in das tägliche Leben, in die soziale Struktur. Also es ist ein hochinteressantes Dasein, finde ich.
Nun haben Sie unseren Hörern von Radio Sai ein wenig den Hintergrund Ihres Musikschaffens vermittelt. Lassen Sie uns jetzt mal von dem Werk sprechen, das wir in wenigen Wochen in Wuppertal zu hören bekommen, die Sai-Symphonie. Da haben sicher Ihre Kontakte, die Sie bereits in Indien hatten, eine Rolle gespielt.
Genau so war es, ja. Genau so war es. Das war so, dass mich im Jahr 2014 Usrini was angerufen hat, der berühmte Mandolinspieler, den ich schon viele Jahre kannte. und mir sagte, ich solle doch mal nach Indien kommen. Ich habe ihn nicht so ganz verstanden, er spricht nicht so gut Englisch. Ich habe dann zugesagt, spontan, ich komme und bin hingeflogen nach Bangalore und danach nach Puttaparthi und habe dort dann erfahren eigentlich erst dass, so richtig, dass ich die Sai-Symphonie schreiben sollte dort und habe dann wieder zugesagt direkt und daraus ist die ganze Geschichte entstanden.
Können Sie uns ein wenig Ihren Eindruck schildern, den Sie hatten, als Sie das erste Mal nach Puttaparthi bzw. in den Ashram von Sai Baba kamen?
Ja, also das Beeindruckendste für mich war und ist der Glaube, den ich in den Augen der Menschen zu sehen glaube. Ich selber glaube, dass ich den Glauben sehe. Also das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Leute, die sich wirklich hingeben, die dienen und die den Wahlspruch von Baba leben, das hat mich wirklich sehr beeindruckt. Menschlich natürlich, auch beruflich, weil dadurch, durch diese Hingabe und die Aufgabe des kleinlichen Rechtens oder des Ich, wenn man so will, natürlich auch Dinge möglich sind, beruflicher Natur, die sonst sehr schwer zu realisieren sind. Also mich hat zum Beispiel, es saßen da gleich am Anfang eine ganze Reihe von, glaube ich, sehr hochkarätigen Menschen zusammen, aus verschiedenen Berufen, Musikern, aber auch Verwaltung und ich weiß nicht, wer alles da war, aber bestimmt sehr intelligente, hochkarätige Menschen. Und es gab einfach kein Ego im Raum und das ist sehr selten, zumindest hier im Westen, finde ich, bei gleichartigen Vorbereitungen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Das hat sich nachher auch dann immer weiter fortgeführt. Und ich glaube, im Endeffekt überhaupt die ganze Sai-Symphonie auch erst möglich gemacht, weil das Unterfangen war doch recht gewagt von Anfang an, sagen wir mal. Und es hat, wie vieles ja im Umfeld von Sai Baba, trotzdem funktioniert. Oder vielleicht gerade deswegen.
Ja, war es nicht auch sehr gewagt von der Ashram-Seite aus, dass man jemanden, der sich vielleicht nicht als Devotee von Sai Baba versteht, mit so einem Werk beauftragt?
Ob das gewagt war, kann ich schlecht beurteilen. Es ist ja quasi die andere Seite, wenn Sie so wollen. Natürlich habe ich mich das gefragt, gleich von Anfang an. Ich habe ja auch, das war meine erste Frage, warum ich auch? Ne? Ich kenne Sai Baba eben nur aus Erzählungen und bin auch kein Devotee. Dann wieso ich? Und der Usrinivas, der Mandolinspieler, sagte mir, ja, du warst der Erste, der in meinen Kopf kam, als ich über das nachdachte. Und er hat eben den Fast beraten deswegen. Also er glaubte, dass ich das musikalisch machen könnte. Und dann habe ich das, glaube ich, so verstanden, dass mich Puttaparthi eingeladen hat, um mal zu gucken, wer da kommt, sozusagen. Und dann haben sie mich gefragt, ich habe sofort zugesagt, also nach einer halben Stunde, ich musste nachdenken, ich wusste ja, das ändert viel in meinem Leben, die ganze Sache. Aber ich habe sehr spontan zugesagt, muss ich schon sagen. Und das war, hatte ich so das Gefühl, auch für den Trust dann zu sagen, ja, der wird es schon machen. So. Ich habe dann natürlich lange drüber nachgedacht, weiterhin. Für mich war das natürlich nicht abgeschlossen. Ich musste mich ja auch definieren als erstmal von außen kommender in eine solche Gemeinschaft und dann mit einer solchen Aufgabe betraut zu werden, also sozusagen die Gemeinschaft oder den Gründer der Gemeinschaft zu porträtieren sozusagen. Das war natürlich eine sehr große Aufgabe und ich musste mich wirklich definieren als, wo stehe ich als Mensch. Dann ist mir aber eingefallen, dass es sehr oft so war in der Musik, dass, sagen wir mal, nicht unbedingt die Frömmsten aller Frommen oder nicht die Mitglieder der Kirche, also von Anfang an Musik für das Heilige geschrieben haben. Also es war, ist ja eine Tradition in der Musik. Bach, Mozart, vorher alles das ist ja sozusagen eigentlich das Gleiche, wenn man so will. Ne? So, also eine Musik zu schreiben über eine Gemeinschaft, über Erleben in einer Gemeinschaft, das hat mich dann wieder gestärkt. Und dann habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es gerade deswegen der Grund auch, dass ich das sein soll, dass ich eben nicht in der Gemeinschaft bin, sondern von außen drauf schaue und vielleicht Dinge dann wahrnehmen kann, die aus dem Wald heraus vielleicht nicht so gesehen werden können. Aber das ist nur meine Annahme, ob das stimmt oder nicht, das weiß ich nicht. So habe ich mir geholfen, eben überhaupt diese Position durchzuhalten, weil das war wirklich meine erste Aufgabe war, zu definieren, wie stehe ich dazu und welche Haltung nehme ich ein. Dazu habe ich eigentlich mehrere Wochen erstmal nachgedacht, bevor ich überhaupt mit der Musik anfing.
Aber Ihre Entscheidung zuzusagen, die fiel ja sehr schnell.
Ja, spontan.
Wie verlief denn Ihr entscheidender Aufenthalt im Ashram? Was haben Sie dort alles erlebt? in dieser ersten Zeit von 2 Wochen?
Ja, also die Entscheidung war ja direkt am ersten Tag schon, nach einer halben Stunde. Dann war das schon klar, weil ich hatte das, wie ich ja eben schon sagte, ich habe diesen Glauben gesehen, also zu sehen geglaubt, und das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich den Wahlspruch gesehen, love all, serve all, und als sie mich dann fragten, dann war mir direkt klar, ich müsste dann viele, viele Dinge ändern in meinem Leben, zeitlich, finanziell, alles umarrangieren. Aber ich hatte ja gelesen, love all, serve all, und das gefiel mir gut. Und ich habe mir dann in dem Moment gesagt, mach es einfach und diene mal. Und bin sehr froh, dass das auch so gekommen ist.
Im Ashram haben Sie sicherlich nicht nur einen Einblick in das Werk Satyasaibabas bekommen, sondern aus zahlreichen Erzählungen auch die Persönlichkeit Satyasaibabas näher kennengelernt. Was hat Sie daran besonders berührt?
Naja, also ich fahre ja schon seit vielen, vielen Jahren nach Indien, immer wieder, und kenne, sagen wir mal, ein bisschen was von der indischen Wirklichkeit. Und ich weiß, dass eben die ländliche Bevölkerung und die armen, Unterprivilegierten da wirklich sehr, sehr schweres Leben haben. Und es gibt auch eine ganz spezielle Beziehung von den Reichen zu den Armen dort. Die Armen werden nicht wahrgenommen. Naja, es ist eine schwierige Situation. Und wenn dann jemand so kommt wie Sai Baba und erstmal diese Leute wahrnimmt und annimmt als menschliche Wesen, das ist in so einer Gesellschaft, finde ich, außergewöhnlich. Also von meiner Beobachtung aus gesehen, finde ich das außergewöhnlich. Ist auch eines meiner Lieblingsbilder, ist das von Sai Baba, wie er selber einem Armen was zu essen gibt, also mit eigener Hand. Weil so habe ich ihn, so empfinde ich ihn auch, ne? Als dass er jeden Einzelnen von uns annimmt und wahrnimmt und sich um ihn sorgt, so wie wir es alle tun sollten eigentlich.
Gut, kommen wir zur Symphonie. Nachdem Sie sich nun entschieden haben, zuzusagen und diese Symphonie zu erarbeiten, wie verlief diese Erarbeitung selbst? Wo haben Sie komponiert, zu Hause oder in Indien? Und danach vielleicht noch, welche Themen haben Sie dann angesprochen? Wie sollte die Symphonie aufgebaut sein?
Also geschrieben habe ich hier in diesem Raum alles, auch sehr regelmäßig, weil das muss man, also es ist ja auch eine reine Zeitfrage, also man muss da viele Tage sich hinsetzen. Bin aber immer wieder zurückgefahren nach Indien und habe meine Kompositionen dort gezeigt, besonders den berühmten Solisten, die ja schon engagiert waren, als ich kam und die mitmachen wollten und sollten auch. Und mit denen habe ich dann über diese anderthalb Jahre immer wieder korrespondiert, bin hingefahren, habe denen das vorgespielt, habe mit denen abgestimmt, was sie dazu machen können, wie wir diese beiden Kulturen eben möglichst nahtlos zusammenführen können. Und die Thematik hatten wir schon vorher erarbeitet, gemeinsam mit Srinivasan, der damals der Vorsitzende war des Trust. Am ersten Tag hatten wir die grundlegenden Züge festgelegt, wurde natürlich darüber diskutiert. Zunächst wollte man, dass ich chronologisch vorging, das Leben des Sai Baba chronologisch schildere in 5 Sätzen, alle 16 Jahre. Und dann habe ich gleich gesagt, dass ich das etwas anders sehe. Und dann haben wir diskutiert und haben uns dann darauf geeinigt, ja, der erste Satz wird bis zum Avatar-Augenblick, also mehr oder weniger chronologisch sein. Aber ab dann wollte ich dann lieber die Werte oder die verschiedenen Aspekte des Sai Baba betonen, weil es, ja, fand ich wichtiger. Und das wurde dann relativ schnell auch angenommen und diskutiert. Und dann haben wir gleich, wie gesagt, am ersten Tag schon diese Grundzüge der 5 Sätze mit ihren Inhalten, jeweiligen Inhalten festgelegt. Im Verlauf der 2 Wochen natürlich täglich drüber geredet und weitergearbeitet. Sodass, als ich dann nach den 2 Wochen zurück aus Puttaparthi kam, ich eigentlich einen Fahrplan hatte, sagen wir mal so, nachdem ich vorgehen konnte. Der war nicht fertig oder so, aber er war, sagen wir mal, es war ein Fahrplan, mit dem ich arbeiten konnte. Love all, serve all, help, ever hurts never. Love all, serve all, help, ever hurts never. Love all, serve all, help, ever hurts never. Love
Mike Herting schon sagte, wurde die Symphonie nicht als Chronologie des Lebens und Wirkens Sai Babas aufgebaut, sondern nach 5 Themensätzen geordnet. Der erste Satz lautet »The Avatar Emerges«. Dieser Satz orientiert sich an Kindheit und Jugend Sai Babas. Es werden ihm Wunder zugeschrieben, als Kind durchlebt er aber auch schwierige Zeiten, bevor er seine Göttlichkeit im Alter von 14 Jahren offenbart und als Avatar zutage tritt. Der zweite Satz ist überschrieben mit Gurus Gospel. Die Lehren der Meister sind immer gleich, in allen Sprachen und Kulturen. Dies wird im zweiten Satz durch eine in mehreren Tempi gespielte einfache Melodie und ihre virtuose Durchführung verdeutlicht. Der dritte Satz, The Ecstasy and the Glory. Sai Babas Wirken hat großen Einfluss auf seine unmittelbare Umgebung. Die Liste seiner sozialen Projekte ist lang und reicht von Schulen über Hospitäler und Universitäten bis hin zu Bewässerungsprojekten für die Bevölkerung. Der dritte Satz feiert die Freude an dem Werk. Der vierte Satz heißt »I have come for all mankind«. Zwei Aspekte hat der vierte Satz. Zunächst wird der titelgebende Text gesungen und vom Orchester durchgeführt. Der zweite Teil des Satzes stellt den Rhythmus und den tänzerischen Ausdruck von Musik in den Vordergrund und bietet so Identifikationsmöglichkeiten über die Kulturen hinaus. Love all ist der letzte Satz der Sinfonie. Dies ist die Hauptaussage Saibabas. Alle Solisten arbeiten hier zusammen und erzeugen gemeinsam mit Chor und Orchester den bewegenden Abschluss der Sai-Symphonie. Sängerinnen tragen den Satz Saibabas »I have come for all mankind« vor.
Sind Sie dann noch weiter in Indien rumgereist während der Zeit der Komposition?
Ja, ich bin immer wieder dorthin gefahren, habe auch verschiedene Solisten besucht. Manche standen fest, andere noch nicht. Wir haben dann andere noch angeworben. Ich wurde also zu sehr berühmten Leuten gebracht, also auch ein ganz tolles Privileg, alle diese Menschen kennenzulernen und mit denen zu reden. Viele haben dann teilgenommen, andere nicht. Manche konnten nicht. Also es war wirklich ein ständiger Austausch da, den wir gemacht haben. Dann immer wieder hier am Klavier, Monate verbracht, dann einen Monat in Indien. Und so ging das immer hin und her.
Hatten Sie zu der Zeit schon Kontakt zu dem geplanten Dirigenten für die Symphonie?
Ja, den hatte ich einmal gesehen, ganz am Anfang, den Michael Köhler. Der wohnt ja in Leipzig. Und wir haben uns zwischendurch telefonisch nochmal verständigt. Und dann erst wieder gesehen, kurz vor der Aufführung, 3 Wochen vor der Aufführung, wo wir dann alles nochmal durchgesprochen haben, bevor er anfing zu dirigieren. Und inzwischen sind wir befreundet.
Ja, das ist schön.
Ja.
Wie haben Sie denn die Uraufführung Ihrer Symphonie am 23. November 2015 in der Sai-Kulwant-Halle erlebt? Wie ist sie von den dort anwesenden Devotees aufgenommen worden?
Wie habe ich das erlebt? Ich war natürlich sehr glücklich, dass das stattfand. Und wie haben die das? Ich weiß es nicht. Es war vorbei und alle Musiker haben sich umarmt und es gab viele Tränen und das Publikum hat 1 Stunde lang getanzt und gefeiert danach.
Thank you.
wurde diese Veranstaltung auch nach draußen übertragen, auf Leinwände, wie das bei manchen Ereignissen der Fall ist.
Ja, die Kulwandhalle war ja voll und draußen standen sehr, sehr viele Leute, noch viel, viel mehr. Und das wurde nach draußen übertragen, ja. Das war ein wunderschönes Erlebnis.
Es gab noch eine zweite Aufführung in Indien, eine Woche später, in Neu-Delhi.
Genau.
Was für ein Publikum war dort eingeladen oder in welchem Rahmen fand das dort statt?
Ja, das war eine große Halle mit etwa 2000 Leuten oder 1800 Leuten im Publikum. Da waren natürlich anwesend viele Leute aus der Gemeinschaft, aus der Sai Baba-Gemeinschaft, aber auch Politiker waren eingeladen. Ich kann jetzt nicht einschätzen, ob das jetzt Politiker waren, die Sai Baba nahe standen oder nicht. Da bin ich einfach überfragt. Ich nehme mal an, dass ja, weil eine ganze Reihe von Politikern steht ja der Gemeinschaft nahe. Und also sehr angenehmes Publikum. Was mich sehr gefreut, ich hatte meinem ersten Aufenthalt in Puttaparthi, habe ich in dem Hotel dort gelebt und war der Einzige, weil kurz vorher war eine große Zeremonie und alle waren weg. Und ich kam dann frisch dahin und war der Einzige und das ganze Hotel war leer. Aber diese Leute, die dienen dort, waren halt alle da und für mich war das so neu. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte, dass ich beim Frühstück bedient wurde und so. Also
das Hotel war das Guesthouse VIPs,
genau.
In dem sie nachher ganz alleine wohnten.
Ja, da war ich eine Zeit lang alleine und ich versuchte in Kontakt mit diesen Menschen zu kommen, weil ich konnte das ja schlecht so einordnen und das war nicht so einfach am Anfang, aber dann habe ich mich mit einem von denen sogar befreundet und der kam in Delhi nachher dann, anderthalb Jahre später vor die Bühne und das war ein ganz toller Moment, dass ich den dann wieder gesehen habe.
Thank you.
wie kommt es denn nun, dass diese Sinfonie jetzt nach Wuppertal kommt?
Ja,
wo ist da die Verbindung?
Die Verbindung, mein Nachbar ist auch Musiker und Orchesterbesteller. Und während ich komponierte, kam der mal vorbei und hörte das, was ich schrieb. Und ihm gefiel das so gut, dass er sagte, auch ich versuche mal verschiedene Leute hier anzusprechen. Und dann, das war ja noch gar nicht fertig, die Sinfonie war ja noch nicht fertig, aber er ist im Entstehen. Und er hat das dann gemacht und das Wuppertaler Orchester hat gleich zugegriffen und wollte es haben. Und auf diese wundersame Weise kommt es also tatsächlich zustande, dass wir jetzt nach Wuppertal gehen.
In Wuppertal im Mai haben Sie ja nun ein ganz anderes Publikum, einen eher weltlichen Rahmen für Ihre Kompositionen. Haben Sie eine Vorstellung davon, wie die Aufnahme dieses Werkes in diesem Rahmen sein könnte? Werden die Menschen ein Verständnis dafür haben, was mit dem Werk ausgedrückt werden soll?
Ich hoffe es natürlich. Es ist wahnsinnig schwer für mich einzuschätzen. Wenn ich die Situation hier in Europa betrachte und mich als Wandler zwischen den Welten, wenn man so will, also dass ich weiß, dass ich mich hier aufhalte, aber auch in Puttaparthi aufhalte, dann fehlt mir in Europa etwas. Eine ganze Menge sogar, eben dieses Spiritualität. Ich glaube nicht, dass man Christ sein muss oder Muslim oder Anhänger von Sai Baba, um spirituell zu sein oder ein guter Mensch oder überhaupt. Das kann jeder für sich halten, wie er will. Ich denke, das ist auch das, was Sai Baba gesagt hat übrigens. Er hat ja keine Gefolgschaft verlangt von irgendjemandem, weder als Christ, als Muslim oder ihm selber zu folgen, sondern er hat ja, soweit ich ihn verstehe, gesagt, dass jeder von uns selber Gott ist und insofern auch so handeln sollte. Und hier in Europa fehlt mir diese Spiritualität. Natürlich könnte es deswegen sein, dass in Wuppertal da vielleicht Kritik kommt. Aber auf der anderen Seite sage ich mir, es ist mir egal, weil wir brauchen sie. Ich brauche sie jedenfalls, diese Spiritualität. Ich brauche sie ganz dringend und nicht nur ich, sondern die ganze Welt braucht sie. Ich meine, ist doch wirklich so. All diese Wahlsprüche der Populisten heutzutage, wir zuerst. Das ist doch genau falsch. Das ist falsch. Es muss genau andersrum sein. Natürlich werden die gehört, aber es ist falsch und es bleibt falsch. Und wenn man hier spirituelles Denken belächelt, was ja oft der Fall ist, oder ironisiert, dann ist auch das falsch und es bleibt falsch. Egal wie intelligent die Menschen sind, die das tun, oder wie abgeklärt oder wie ironisch gekonnt das darüber kommt. Ich glaube daran, dass wir alle das brauchen, ganz, ganz stark brauchen in uns. Und weil ich auch fest daran glaube, dass alle so sind wie ich, wenn man die ganze Zwiebel abschält dessen, was so um uns rum ist, weiß ich, dass alle anderen das auch brauchen. Und insofern sagen wir mal, egal wie die Reaktion ist, ist es wichtig, es zu tun.
Wird es im Rahmen dieser Veranstaltung etwas geben, was den Zuschauern und Zuhörern vorher an Informationen gegeben wird, eine Art Einführung in das, was sie erwartet?
Ja, ich glaube ja.
Es wird also eine Einführung geben für die, die daran interessiert sind, mehr zu erfahren.
Genau.
Ja, Mike Herting, vielen Dank. Wir sehen uns dann bei der Aufführung am 28. Mai 2017 in Wuppertal wieder. Haben Sie vielen Dank für die Zeit,
Danke Ihnen.
Sie sich genommen haben, unseren Hörern die faszinierende Welt dieser Symphonie etwas näher zu bringen.
Ich freue mich auch auf den 28. und ich hoffe natürlich, dass viele, viele Leute kommen und gemeinsam mit uns dieses schöne Ereignis feiern. Vielen Dank.
Radio Sei bedankt sich ganz herzlich bei Mike Herting, der sich die Zeit genommen hat, uns Einblick in seine Arbeit mit der Sei-Symphonie zu vermitteln. Das Interview wurde am 1. März 2017 von Norbert Nikolaus durchgeführt. Love also.